Ja, lieber Walter, liebe Kim, vielen, vielen Dank für euer Zeugnis heute. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber für mich ist das immer wieder so ein Moment, wo ich denke, wow, junge Menschen, die sich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entscheiden. Das ist kein Selbstläufer. Und wir haben das aus euren Zeugnissen auch gehört. Und ich bin wirklich ermutigt dadurch. Und wenn ich eure Zeugnisse so gehört habe und mich auf diese Taufe vorbereitet habe, auch schon in der Gemeindestunde, sind mir so ein paar Verse wichtig geworden, die ich gerne mit euch teilen wollte, die sich einfach nochmal auf die Taufe beziehen. Und der eine steht in Lukas 19, Verse 38 bis 40. Wenn ich das lese, dann muss ich an euch beide denken. Was ist das für eine Geschichte? Da geht es um Jesus, der gerade in Jerusalem, nach Jerusalem kommt und er wird gefeiert. Er wird gefeiert von den Jüngern, er wird gefeiert von den Leuten dort. Und wir lesen, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Friede bei dem, der im Himmel wohnt. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ja? Und bisher habe ich noch keine Steine schreien hören. Und warum nicht? Weil bis heute gibt es Menschen, die diese Botschaft weitergeben. Bis heute gibt es Jünger Jesu, die genau das sagen. Und ihr habt das heute auch gesagt. Ihr habt gesagt, hey, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Das ist Jesus Christus. Das habt ihr bekannt. Und eine Geschichte, die mich mindestens genauso begeistert, ist die von Gamaliel. Habe ich hier schon mal erzählt, aber ich muss sie unbedingt noch mal erzählen. Der Gamaliel, der gehört zum Hohen Rat der Juden. Und diese Geschichte ist, nachdem Jesus schon von den Juden und den Römern getötet wurde, stellen die Juden anschließend fest, Mensch, diese ganze Bewegung von diesem Jesus, die beruhigt sich irgendwie nicht. Ich meine, ihre Rechnung war, wenn wir diesen Jesus umbringen, dann ist das vorbei. Ne? Kein Anführer, keine Bewegung. Ende. Und jetzt tritt aber der Petrus auf und es kommen immer mehr Menschen zum Glauben und die merken, ey, das geht ja weiter, obwohl dieser Jesus irgendwie nicht mehr da ist. Und sie holen sich den Petrus vor den Hohen Rat und sagen, ey, was machst du da, warum erzählst du das immer noch? Und sie beraten dann, okay, was machen wir mit diesem Petrus? Ne? Sollen wir den jetzt auch umbringen? Oder wie gehen wir mit dem um? Ne? Und dann tritt der Gamaliel auf und der sagt Folgendes zu dem Ganzen. Apostelgeschichte 5, 38, 39. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt. Geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird er von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Also der Gamaliel sagt, ey Leute, bleibt mal locker. Ein, zwei Jahre, wie viele Leute sind hier schon gewesen, die haben große Dinge angekündigt und haben hier große Aufstände geplant und waren aufmüpfig. Wartet ein bisschen, das erledigt sich alles von selber. Das ist kein Problem. Ja, und der Rat denkt, ja, stimmt. Und er sagt, wenn nicht, dann ist es ja Gottes Werk. Wenn sich das hier nicht von selbst erledigt, dann ist ja Mensch. Wenn es sich von selbst erledigt, ist es Menschenwerk. Wenn es sich nicht von selbst erledigt, dann muss es ja Gottes Werk sein. Geht ja gar nicht anders. Ja? Und das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Und heute sitzt ihr beide hier und habt hier euren Glauben bekannt. Und Gamaliel lag falsch. Wahnsinn. Und als letztes musste ich noch an Galater 3, Verse 26 und 27 denken. Den hat Jonas erst auch schon vorgelesen. Ihr also seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Das möchte ich euch auch zurufen. Ihr habt ein neues Gewand. Ihr seid neu geboren und alles ändert sich. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was bedeutet das? Und was kann man euch jetzt auch noch mitgeben? Ja, ich habe es mal genannt, aus dem Wasser in die Ewigkeit. Was ist noch dazwischen? Was ist zu beachten? Wie geht es jetzt weiter? Und was ist vielleicht auch ganz wesentlich dabei? Und ein Vers, der mir in den letzten Tagen da vor die Augen gekommen ist, als ich mich auf die Bibelwoche vorbereitet habe, die ab Montag startet, ja, der steht in Jakobus 1, Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ja, der Jakobus sagt gleich am Anfang seines Briefes, ganz wichtig, Leute, stellt euch auf Prüfungen ein und seht es sogar als Grund zur Freude an. Und das möchte ich mit euch jetzt mal etwas genauer beleuchten, was für Prüfungen das eigentlich sein könnten und wieso das ein Grund zur Freude eigentlich sein kann, Prüfungen. Ich meine, Prüfungen, Grund zur Freude, irgendwie kriegt man das nicht automatisch zusammen. Ne? Über diese Prüfungen lesen wir übrigens ziemlich viel in der Bibel, an vielen verschiedenen Stellen. Eine ist 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 8 und 9, da schreibt der Petrus: Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, schreit umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht dem, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Diese Leiden, die Geschwister durchmachen, davon lesen wir in der Bibel an ganz vielen verschiedenen Stellen. Eine ist auch, was der Paulus über sein eigenes Leben berichtet, in 2. Korinther 4, die Verse 8 und 9. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Klingt ganz schön heftig, oder? Was der Paulus da berichtet, was für Belastungen er da erlebt, was für Prüfungen er durchmacht. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Ich glaube, dass ihr auch in Situationen kommen werdet, wo ihr nicht mehr weiter wissen werdet. Ich glaube, ihr werdet in Situationen kommen, wo Schwierigkeiten auf euch eindringen werden. Und auf die möchte ich euch heute ein Stückchen weit vorbereiten. Und in Epheser 6 schreibt Paulus dann noch: Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereitet. Ergreift all seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Kim, du hast in deinem Zeugnis gesagt, dass du das auch vor der unsichtbaren Welt bekennst. Ja, und ich finde das so wichtig. Es gibt eine unsichtbare Welt. Aber in der Zeit, in der wir heute leben, ändert sich das ein bisschen nach meiner Meinung, weil wir immer mehr von dieser unsichtbaren Welt in der sichtbaren Welt sehen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich traue mich ja kaum noch, irgendwie eine Zeitung aufzumachen oder irgendwie eine Webseite, von was für Problemen, Kriegen und so weiter man hört. Überall. Und woran liegt das? Ja, weil genau solche Mächte am Werk sind. Ja, und wir kommen in eine Zeit, wo wir das immer mehr sogar sichtbar wird. Und ja, Paulus sagt, hey, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an. Und diese Rüstung, die wollen wir uns heute mal genauer angucken. Was für eine Rüstung soll das eigentlich sein? Die wird beschrieben in den Versen 14 bis 17. Da macht der Paulus Folgendes für uns wichtig. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Diese Rüstung, mit der wollen wir uns mal genauer beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute für diesen Gottesdienst auch einen römischen Krieger gewinnen konnte, der uns einmal seine Rüstung zeigt. Wir haben heute den Finicius Barabanus unter uns. Finicius, wo bist du? Da ist Finicius. Walter, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob wir dich als Finicius Barabanus auftreten lassen, aber habe ich doch für meinen Sohn entschieden. Genau, so sieht ein römischer Krieger aus. Und wenn wir diese Verse hier lesen, dann ist das ein echtes Meisterstück von Paulus. Ja? Und wenn die Leute heute denken, ey, was waren das für Leute vor 2000 Jahren? Das waren doch alles Analphabeten und die hatten nichts drauf. Dann ist das wieder ein super Beispiel, dass der Intellekt der Menschen damals wirklich beeindruckend war. Und wisst ihr warum? Diesen Vers, der richtet sich an die Gemeinde in Ephesus. Ja? Und die Gemeinde in Ephesus, das war eine Gemeinde aus Juden und aus Nichtjuden. Ja? Und für beide war dieser Vers waren diese Verse gleich beeindruckend, aber sehr, sehr unterschiedlich. Warum? Naja, die Juden haben diese Verse eher aus der Perspektive des Alten Testaments gesehen, während die Griechen und die anderen natürlich eher an so einen Krieger gedacht haben. Woher kam der Unterschied? Der Unterschied kommt aus Jesaja 57. Jesaja 59, Vers 17, da beschreibt nämlich der Prophet Jesaja, wie Gott selbst sich in Gerechtigkeit kleidet und den Helm des Heils aufsetzt. Ne? Da steht auf, er legte die Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf. Das heißt, die Juden haben ja eher mal dran gedacht, er meint Jesaja. Ja, während die Griechen wahrscheinlich gedacht haben, er meint den römischen Soldaten, der hier durch Ephesus stolziert. Und davon waren da ja genug da. Ja, die haben das ja voll beherrscht und die haben die jeden Tag gesehen. Das war Stadtbild für einen Ephesianer oder Epheser-Bewohner, wie auch immer. Richtig? Genau. Ja, und lass uns doch mal jetzt uns diese Rüstung genauer anschauen, die wir hier vor uns haben. Und das Erste, wozu er aufruft, ist, er sagt, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Entschlossen zum Kampf auf und er zeigt auch, was er damit meint. Er meint, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften und legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Panzer, Schuhwerk, ganz wichtig, ein Gürtel, an dem eben auch das Schwert hängt. Ja? Und einen römischen Soldaten hat man außerhalb der Kaserne nie anders gesehen als so. Der hat ihn nie verlassen ohne seine Rüstung. Und das war ganz klar, dass er genau so aussehen musste. Deshalb war der immer, wenn er die Kaserne verlassen hat, bereit zu kämpfen. Ja? Und bei dem musste ich an eine Geschichte denken. Ich habe jahrelang immer im Sommer Freizeiten gemacht. Ich war im Teamcamp, im Sola und so weiter und so fort. Und habe immer da mit Kids betreut und das war echt eine tolle Zeit. Und wir hatten eine Nachtwache. Ja? Es war immer eine Gruppe, Jungs und Mädels, die war verantwortlich, dass in dieser Nacht das Lager sicher ist. Ja? Und dann haben wir natürlich dann klar gemacht, wie wichtig das ist, dass sie gut auf das Lager aufpassen und welche Gefahren da sind und wie man am Ende sich verhalten muss. Und das war echt ein totales Highlight, weil wir sind dann durchs Lager gegangen. Die sind immer ganz in meiner Nähe geblieben, weil sie gedacht haben, was passiert hier? Ne? Und dann irgendwann mal kam der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt, ne, müsst ihr mal langsam in eure Schlafsäcke, weil, ne, morgen ist auch noch ein Tag, das Camp geht weiter, wir können jetzt nicht die ganze Nacht draußen bleiben. Aber die hatten ja komplett verinnerlicht, dass sie gesagt haben, ey, ich muss auf das Lager aufpassen, ich kann jetzt nicht hier einfach, ne? Und ganz widerwillig habe ich die vielleicht noch auf die Schlafsäcke bekommen. Ne? Aber wenn ich denen gesagt habe, jetzt zieht noch eure Schuhe aus, ne? Und zieht eure Hosen aus und legt euch da einfach mal rein, ne? Da habe ich die wenigsten der Teilnehmer zu begeistern können. Warum? Weil die gesagt haben, hey, ich muss ja, ne, wenn was ist, muss ich rauf und muss ich jetzt hier sofort in den Kampf. Ne? Also diese Haltung zu haben, ne? Entschlossen zum Kampf. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir jederzeit bereit sind zum Kampf. Und dass wir uns bewusst sind, dass diese Schwierigkeiten, von denen wir jetzt hier viel gehört haben, jederzeit auftreten können. Es ist keine Frage, ob. Es ist nur die Frage, wann Schwierigkeiten auftreten. Ja? Und deshalb sagt ja Jakobus, ja, er achtet es aller Freude. Ja? Es ist wirklich der Lauf der Dinge. Ja, die Schwierigkeiten werden kommen, immer und immer wieder, in großer und kleiner Form und von unterschiedlichen Seiten. Ja? Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Genau. Der zweite Schwerpunkt, den wir hier haben, ist, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Gürtel der Wahrheit? Ich meine, dass ein Gürtel wichtig ist, ist nachvollziehbar. Ne? Allein schon das Schwert, dass er das nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss. Und, aber, ich meine, und dass der Gürtel irgendwie alles zusammenhält, ne, und ihn beweglich macht, ist richtig. Aber was hat es mit Wahrheit zu tun? Was hat es mit Wahrheit zu tun? Ja, das Erste ist erstmal, die Wahrheit ist ganz wichtig. Jederzeit kann ich hier irgendwie in ein Problem reinkommen und ich muss, ne, jederzeit entschlossen zum Kampf, also bereit für eine Auseinandersetzung sein. Und ich glaube auch, dass wir als Christen uns an ein paar Wahrheiten festhalten müssen. Und eine Wahrheit ist, ich lebe in einer sündigen Welt. Ich selbst bin Sünder. Die Probleme werden kommen und ich muss sie meistern. Ich muss damit umgehen. Und diese Wahrheit in meinem Leben immer wieder auch präsent zu haben. Und nicht zu sagen, ich habe alles im Griff, ich brauche das nicht. Die zweite Wahrheit ist auch, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ja, das ist meine Hoffnung. Daran glaube ich, daran halte ich mich fest. Das gibt mir Stabilität. Und darauf kann ich setzen. Als nächstes kommt der Brustpanzer. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Da muss ich jetzt mal Vinicius fragen. Vinicius, wofür ist der Brustpanzer da?
Der Brustpanzer schützt die wichtigsten Organe. Bei lästigen Angriffen durch Flammenpfeile, dann schützt er auch ganz gut. Es gibt neuere Modelle mittlerweile mit Ketten, aber ich bin da ja oldschool.
Okay. Und dieser Brustpanzer, ich meine, wie fühlst du dich mit dem? Ist das für dich etwas, was dich wirklich dir Sicherheit vermittelt? Oder wie fühlst du dich, wenn du ihn nicht anhast?
Ja, fühle ich mich nackt, ne? Okay. Und unsicher, ungeschützt.
Okay. Also, der Brustpanzer war am Ende ein Element, was wirklich dafür gesorgt hat, dass die lebenswichtigen Organe geschützt waren. Ja? Und egal, was da kam, ob da ein Schwert kam oder ein Speer oder ein Pfeil. Ne? Also du konntest ganz sicher sein, der Brustpanzer ist safe. Ja? Und die haben den immer getragen. Und warum heißt es hier aber Brustpanzer der Gerechtigkeit? Gerechtigkeit? Hä? Brustpanzer? Naja, Gerechtigkeit, ne, das haben wir auch in den Versen gelesen, ist ja etwas, was wir zugesprochen bekommen, weil wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Ne? Wir haben unsere Sünden bekannt, wir haben Jesus um Vergebung gebeten, wir haben ihn als unseren Retter angenommen und in dem Moment sind wir für gerecht erklärt. Das sagt die Bibel. Ja? Das heißt, die Gerechtigkeit, die haben wir und wir haben diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jeder Christ hat ihn, den nimmt ja auch keiner weg. Das ist mit sicher. Und der schützt deine lebensnotwendigen Organe. Ja? Also diese Gerechtigkeit, die hat er. Die Frage ist jetzt aber nur, Ja, genau, das war auch nochmal in dem einen Taufvers, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja? Das ist genau dieser Brustpanzer, diese Gerechtigkeit. Aber die Frage ist, was bedeutet das für dich? Ist das wirklich ein Brustpanzer der Gerechtigkeit oder was ist das am Ende? Wir lesen in Römer 3, die Verse 21 bis 24. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Seine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also du kannst für diesen Brustpanzer nichts machen, außer genau diese Gnade annehmen. Und dann hast du den. Und dann bist du safe. Das sagt die Bibel ganz klar. Und die Frage ist aber, wie gehst du damit um? Was macht das mit dir? Ja, weil es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Soldaten. Es gibt den Soldaten, der weiß, ich habe einen Brustpanzer an, ne? Und jetzt kann ich mal richtig kämpfen, ne? Oder? Jetzt geht's los, ich bin gut geschützt, oder es gibt den Soldaten, der sagt, dieser Brustpanzer, ja, ich habe den zwar, ob der mich wirklich schützt, vielleicht hilft der gar nichts, vielleicht ist das ganz schlechte Qualität, vielleicht bringt das gar nichts. Mir ging es vor ein paar Jahren so, da war ich mit meinem Sohn im Kletterpark. Wer war schon mal im Kletterpark? Viele, ne? Kletterpark, ich muss euch echt sagen, ich bin da an meine Grenzen gekommen. An ein paar Stellen. Mein Sohn Henry, ich meine, der war damals 11 oder 12, viel kleiner. Der hüpft da überall rüber, macht und tut. Ich meine, man ist ja doppelt gesichert, ne? Er hat zwei Sicherungen, ne? Ich meine, was soll da schief gehen, ne? Aber der Unterschied zwischen Henry und mir war, dass Henry einfach mal da rüber gejumpt ist und problemlos rüberkam und ich bei jeder Station erstmal runtergeguckt und dann irgendwie, ist das wirklich sicher? Und ne, ich habe dieser Sicherung nicht geglaubt. Die war für mich zwar da, aber ich hatte immer noch meine Zweifel. Ne, mein Sohn, der hat gesagt, ich bin gesichert, also kann ich da rüber. Ja, und genau so geht das, glaube ich, mit diesem Panzer der Gerechtigkeit. Und wenn du durchs Leben läufst, muss ich fragen, laufe ich durchs Leben und sage, hey, ich habe diesen Panzer. Ja, nichts und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Oder laufe ich da durch und sage, oh, ich habe den zwar, aber vielleicht hat der schon Risse, vielleicht bringt er gar nichts. Ja, da möchte ich euch Mut machen, liebe Kim, lieber Walter. Ihr habt den Panzer der Gerechtigkeit und so könnt ihr durchs Leben gehen. Ja, ihr seid safe. Und ihr könnt auf den vertrauen, der wird euch schützen. Wir machen weiter. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, denn der Böse gegen euch abschießt. Finitius, ja. Wozu ist der? Was machst du damit? Also bringt dir das wirklich was? Muss das so groß sein, das Ding?
Ja, wenn wir mit den Männern wieder draußen unterwegs sind und auf einmal irgendwer von der Distanz Pfeile schießt oder ein unerwarteter Angriff aus der Luft kommt, dann ist so ein Schild gut zu gebrauchen. Der schützt sich komplett und wenn ich dann einmal so hochziehe, kommt dann nichts durch. Und dazu kommt noch, wenn wir dann mit den Jungs zu 6 in der Reihe stehen, können wir uns den Mann da stellen und eine Art Mauer bilden. Gibt sogar die Schildkröte, da sind noch Jungs hinter mir, Soldaten und Kameraden, die heben das dann noch hoch. Ja, und dann kommt da niemand und nichts durch. Sag ich, da sind die Geier dran verzweifelt.
Ja, nachvollziehbar für mich, ne? Also so ein Schild ist schon wichtig. Übrigens in dem Text hier, ne, es gab ja unterschiedliche Schilder, ne, ist wirklich dieses Langschild gemeint. Ne? Also die Römer hatten auch so ein kleines, ne, was sie so manchmal im Nahkampf benutzt haben, aber das Langschild ist hier in dem Text erwähnt. Ne? Und er sagt, zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den das Böse gegen euch abschießt. Ich finde das so ein genialer Vergleich. Wirklich Hammer. Weil auf euch werden Sachen im Leben zukommen, die werdet ihr 0,0 verstehen. Da werdet ihr euch fragen, okay, warum passiert das jetzt? Ja, und woher kommt das jetzt? Und ihr habt gar keine Antworten. Und die einzige Chance, die ihr habt, ist, so ein Schild vor euch zu halten. Euren Glauben. Sagen, hey, verstehe ich jetzt gerade nicht, aber ist, wie es ist. Und ich akzeptiere das und ich weiß, dass das richtig ist. Mir ist so eine Situation eingefallen, die ich auch genau in so einem Zeltlager erlebt habe. Wir hatten ein Jahr, ich sag's euch, es hat geregnet. Also dagegen waren die letzten Wochen hier nichts. Ja? Es war so nass, überall stand so Schlamm. Wir waren die ganze Zeit nur beschäftigt, irgendwelche Kanäle zu graben, damit das Wasser abfließt. Ja? Und von unserem gesamten Sportprogramm haben wir die ganze Woche so gut wie nichts gemacht, wirklich gar nichts. Es ging überhaupt nicht. Unser ganzes Programm wurde über den Haufen geworfen. Und dann haben wir gesagt, hey, so, jetzt setzen wir uns nochmal zusammen als Leiter. Und jetzt werden wir wirklich eine Stunde beten und sagen, Herr, wir brauchen besseres Wetter, damit die Leute nicht krank werden, damit wir unser Programm machen können. Und wir bitten dich darum, dass du diesen Regen stoppst. Ja? Und da haben wir uns ins Zelt gesetzt und wirklich gebetet und mit Vollgas darum gebeten. Und wisst ihr, was passierte, als der letzte Amen sagte? Da kam nochmal so ein richtiger Schauer runter. Und wir saßen da alle wortlos in diesem Zelt und jeder dachte, ja, irgendwie zieht einen das schon ein bisschen runter. Aber in dem Moment kann man nur so ein Schild des Glaubens, man versteht das nicht. Ja, man versteht es nicht. Man ist total fertig und man versteht es kein bisschen. Und es ist so, heute, 15 Jahre später, sehe ich das schon komplett anders. Ja, heute sage ich, hey, vielleicht war es das geistlichste Teamcamp, was wir je gemacht haben. So viel Bibelarbeit, so viel inhaltliche Gespräche mit Teilnehmern wie das hier hatte ich, glaube ich, noch nie. Deshalb, heute ist meine Sicht auf das Thema ganz anders. Aber es gibt, glaube ich, auch viele Dinge in unserem Leben, die passieren, da verstehen wir nicht, warum die passieren. Ja, also, anderes Beispiel war, wir haben mal jemanden Bekannten gehabt, auch aus der Gemeinde, und der hatte keine Wohnung. Wir haben so dafür gebetet, dass er eine Wohnung bekommt. Und irgendwann mal klappte das und über Bekannte haben wir das vermittelt und wir waren so happy und gesagt, ey, was für eine Gebetserhöhung, ne? Die Wohnung haben die jetzt und das ist ja wirklich von Gott geführt. Ne? Und ich sag euch, dieses Mieter-Vermieter-Verhältnis, was wir da angeleiert haben, das wurde der blanke Albtraum, echt, was die sich da an den Kopf geworfen haben und wie viele Probleme da entstanden sind. Ich hätte mir so sehr gewünscht, ich hätte nie was irgendwas damit zu tun gehabt. Ja? Und aus meiner Gebetserhörung wurde wirklich etwas, wo ich sage, Herr, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es null. Und ich glaube, hier sitzen ganz viele Leute, die sich auch in Bezug auf irgendwas, was in ihrem Leben passiert, fragen, warum? Warum haben wir diese Krankheit? Warum ist der oder derjenige so früh gestorben? Warum läuft das hier so schief? Warum habe ich keine Arbeitsstelle? Warum habe ich Probleme in der Schule? Was ist das alles? Ja. Das sind Momente, da haben wir nur eine Chance. Wenn wir das intellektuell nicht begreifen können und uns keinen Reim drauf machen können, haben wir nur eine Chance, und die ist, genau so ein Schild des Glaubens zu nehmen, vor uns zu halten. Kim, ich fand deinen Taufvers dazu super. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Ich glaube, das war deiner, sorry, ja, verwechselt. Genau, Walter, das finde ich super, weil Werke in Sanftmut und Weisheit, ne? Unabhängig davon, was Menschen tun und wie sie darauf reagieren und ob die Jungschaller, mit denen du da arbeitest, immer so mitmachen, wie du dir das vorstellst. Ne? Machen wir weiter. Jetzt wird es richtig spannend, ja? Jetzt kommen wir zu dem Schwert. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das ist jetzt hier das. Ist das jetzt das normale Schwert oder was für ein Schwert ist das?
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Okay. Es ist von beiden Seiten geschärft. Und ist dadurch sehr flexibel einsetzbar. Also das kommt eigentlich überall gut durch.
Okay. Es ist ja interessant, dass Paulus hier in dem Text das Kurzschwert erwähnt, oder? Also eigentlich hatte ja der Römer der normale römische Soldat hatte 3 Waffen. Er hatte einen Speer. Er hatte ein ziemlich langes Schwert, ja, was so über 1 Meter lang war. Und er hatte dieses Kurzschwert, was er so fast auch wie so ein Dolch. Ja. Und Paulus erwähnt hier das Kurzschwert. Warum macht er das? Warum nimmt er das Kurzschwert? In der Bibel haben wir ja an verschiedenen Stellen, wo das Wort Gottes quasi mit einem Schwert verglichen wird. Aber Paulus nutzt jetzt ganz bewusst dieses Kurzschwert-Ding. Ich glaube, das liegt an Folgendem. Ich glaube, dass das die Waffe war, mit der sich der Römer vor allem verteidigt hat. Ja? Und das hatte er natürlich schnell zur Hand. Wenn plötzlich von irgendwo ein Angriff kam und er erstmal sein Riesenschwert daraus ziehen musste, ne, dann war vielleicht die Situation schon lange zu spät. Deshalb, das Kurzschwert ist das, was zur Hand ist. Und Paulus sagt, hey, das Schwert, was ihr habt, ist das Wort Gottes. Und dieses Schwert solltet ihr immer zur Hand haben. Und ich wünsche euch, dass ihr dieses Schwert ja, in eurem Leben wirklich immer zur Hand habt. Ja? Dass ihr euch Bibelworte merkt, dass ihr regelmäßig in der Bibel lest und dass wir diese Antworten, die die Bibel auf die Fragen des Lebens hat, auch zur Verfügung haben. Jesus hat uns das vorgemacht, ne? als er vom Satan versucht wird. Ne? Da antwortet er nicht mit irgendwelchen schlauen Sätzen und erklärt ihm die Welt, sondern sagt ihm einfach nur, hey, so und so steht es in der Bibel. Punkt. Dann bin ich fertig mit. Ne? Mehr brauche ich dir nicht zu sagen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und so ein Schwert ist natürlich auch etwas, was Pflege braucht. Ne? Vinicius, wie oft musstest du das?
Also im Handbuch steht jeden Tag.
Jeden Tag. Genau, die Römer haben jeden Tag ihre Rüstung übrigens gepflegt. Jeden Tag. Jeden Tag haben die ihre Rüstung gepflegt. Von Rost befreit, das Schwert geschärft, ne? Das Leder nochmal sauber gemacht. Das war für die absolut Teil der täglichen Routine. Und ich glaube, dass das auch für uns wichtig ist. Im Vers 13 lesen wir Folgendes, und damit möchte ich abschließen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Und da sind mir 3 Punkte wichtig. Das eine ist, seid ihr bewusst, dass Kämpfe kommen. Sei in der richtigen Haltung und warte nur darauf, dass diese Kämpfe kommen. Sei dir bewusst, dass du eine Rüstung hast. Ja? Du bist geschützt, du hast einen Panzer, den Panzer der Gerechtigkeit. Du kannst echt in diese Kämpfe mit absolutem Selbstbewusstsein gehen, weil du bist gut ausgerüstet. Und bring deine Rüstung auf Vordermann. Dann kannst du zuversichtlich sein, der Sieg ist dir sicher. Amen.